Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. Ich stelle in jeder Folge MusikerInnen bzw. Bands vor, die entweder bei meinem Label Barhill Records unter Vertrag stehen oder mit denen ich in meiner Funktion als Musikjournalist sprechen konnte. Zu Gast in Folge 27 sind Bernie und Manny, Gitarristen der Band Godslave. In unserem Gespräch geht es um das neue selbstbetitelte Album der saarländischen Thrash-Metaller und um die internen Probleme, die nach dem letzten Studioalbum aufkamen und auch in der schockierend ehrlichen Band-Doku Hinter der Kulisse ein Blick in die Seele einer Metalband behandelt werden. Zudem erzählen Bernie und Manny, wie sie überhaupt zur Musik gekommen sind. Und bevor es losgeht, muss noch einem Gerücht widersprochen werden. Bernie und Sänger Tommy sind nur Brüder im Geiste, aber keine leiblichen Brüder. So, nun kann es losgehen mit dem ausführlichen Gespräch mit Bernie und Manny von Godslave. Viel Spaß euch. Hallo Bernie, hallo Manny. Ich würde euch erstmal bitten, euch selbst kurz vorstellen, welche Position in der Band haben, sodass die Hörer auch eure Stimmen auseinanderhalten können.
Ja gut, dann fange ich an. Hallo, ich bin Bernie. Ich bin Gründungsmitglied von Godslave und Gitarrist. Auf der musikalischen Seite und auf der nicht musikalischen Seite bin ich, I don't know, Manager, Kümmerer, Social Media, Fuzzi, alles, was man sich so vorstellen kann. Nicht alles, ich mache nicht wirklich alles nur alleine, wird viel auf die Band aufgeteilt, aber das ist vielleicht so ein bisschen das Roundup meiner Funktionalität.
Hallo, ich bin der Manni, ich bin Leadgitarrist bei Godslave seit Ende 2016. Von der musikalischen Seite her Leadgitarrist, von der nicht musikalischen Seite her Produzent und alles andere, was mit Musik zu tun hat. Gott sei Dank.
Fangen wir mal ganz vorne an. Wann und wo und wie kam es zur Gründung von Godslave?
Da springe ich dann direkt rein. Also es begab sich damals. Anfang der Nullerjahre kann man fast schon sagen. Naja, so roundabout 2003, als ich einer Band namens Icon wie soll ich sagen, als ich zustieß, ja. Und die haben gleichzeitig einen Gitarristen und einen Sänger gesucht. Und ich war der Gitarrist und Tommy war der Sänger. Da haben wir uns kennengelernt, also wir kannten uns schon so aus der Szene so ein bisschen und haben uns da aber bei Icon kennen und lieben gelernt. Und Tommy hatte immer schon die Band Slavery, schon seit Jahr 2000 oder 2001. Und die lief auch immer weiter, das war immer so dann ein bisschen auf Sparflamme. Und da stieg dann irgendwie Gitarrist aus und seit 2004 oder 2005 habe ich den Posten dann übernommen. Und aus Slavery ist dann irgendwann Godslave geworden, als wir 2007 gesagt haben, das geht so nicht weiter, wir müssen da jetzt mal... das alles vernünftig regeln. Und 2008 haben wir uns dann gegründet als Godslave und dann seitdem geht das los. Also es ist ein bisschen die Geschichte. Ja.
Also 2008, weil ich habe beide Zahlen gefunden, 2007 und 2008. Aber 2007 habt ihr das beschlossen, aber 2008 dann gemacht.
Genau, also wir rechnen immer, also ich rechne immer ganz gerne, dass eine Band dann gegründet ist, wenn sie die erste Show hat. Das wäre, wenn ich mich richtig erinnere, 2008.
Verstehe.
Aber das ist so eine private Sache. Ne? Also,
du kannst das ja bestimmen als Kümmerer genau. Im Hintergrund.
Ich bestimme das einfach gnadenlos.
Wart ihr überrascht, dass der Name Godslave überhaupt noch verfügbar war und den euch eigentlich niemand streitig gemacht hat?
Also überrascht war ich nicht. Ich meine, heutzutage, damals gab es zwar das Metal Archives schon, aber das war nicht ganz so gut ausgebaut, wie es jetzt ist. Wo man wirklich alles findet, was man so braucht. Und ich glaube, wir haben damals halt viel gesucht. Wir haben auf den verschiedenen Kanälen haben halt Google-Recherchen und so weiter, was es damals noch so Bing oder Yahoo und alles, was es damals gab, MySpace, haben uns halt angeguckt, ob es das irgendwo gab und haben, dem war nicht so. Also gut, dann machen wir das jetzt. Wir haben tatsächlich nie ernsthaft über Markenschutz oder sowas nachgedacht. Und bisher war auch immer nur auf Facebook, dass in unserer Gruppe immer mal wieder Leute mit religiösen Themen kamen und es irgendwo wohl eine Band namens Godslave gibt, die aber nie wirklich groß was gemacht hat. Von daher hat man uns auch nie Stress gemacht.
Ja, so das Übliche, was man kriegt, ist DMs, in denen drin steht, bitte nicht den Namen Gottes unnütz in den Mund nehmen und so. Und, aber ansonsten, ja, sag mal, gab's da jetzt noch keine. Wir sind mal ich glaube, Dogslave verwechselt worden. Gab's da nicht
Nee,
sowas?
mit Godsnake. Es gibt eine Band namens Godsnake, die machen auch
Godsnake, stimmt,
so.
genau.
Ist gar nicht so weit entfernt von unserer Musik, sind auch Deutsche. Und es gibt immer mal wieder so ein paar lustige Sprüche, dass wir eigentlich doch mal zusammenspielen müssten und dann würde man das irgendwie verwurschteln. Ja, aber wir hatten schon, auch als wir mit den Saarländern die Liquid Saarländer Slaves Under Machine Gods und Zero God zusammengespielt haben, wollten wir das kurz so Zero God Slaves Under Machine Gods nennen. Das war noch das Einzige, aber.
Vollkommene Verwirrung.
Wie klang Slavery im Vergleich zu Godsnake, Godslave? Jetzt fange ich schon an, hier die Namen durcheinander zu werfen.
Also
Danke.
ich habe eine klare Meinung dazu, aber lass mal den Manni das beantworten, weil der damals quasi nicht dabei war und das noch ein bisschen neutraler betrachten kann.
Also ganz neutral und nüchtern betrachtet würde ich sagen, furchtbar. Also Slavery war halt, wenn man sich das erste Godslave-Album anhört, das ist quasi das alte Slavery-Material, was dann aufgenommen wurde und als CD veröffentlicht wurde. Das war eigentlich Slavery und die erste Veröffentlichung als Godslave war dann die Out of the Ashes EP. Das ist auch für mich gefühlt, das ist das erste Outing von Godslave als solches und die Spawned by Chains Album war halt das erste Lebenszeichen und die Gründung in Anführungszeichen dann halt als Godslave, indem man mit diesem Slavery-Kapitel abgeschlossen hat. Und wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist halt ungefähr wie zu Hause mit einem Kassettenrekorder aufgenommen und ab dafür. Also es ist nichts, wirklich nichts in keinerlei Hinsicht zu vergleichen mit dem aktuellen, geschweige denn mit dem Stand von der EP, die dann später rauskam. Da waren Welten dazwischen, was Professionalität und Klangqualität angeht.
Genau, also
Jetzt
es war
wurde
tatsächlich so, dass wir dieses Album als Slavery aufgenommen haben und es als Slavery auch veröffentlichen wollten. Dementsprechend, wenn man sich die Texte so anhört, ich hoffe, dass es sie nirgendwo im Internet zum Lesen gibt. Wenn man sie aber so mal anhört, dann weiß man, das hat eigentlich nicht viel mit dem zu tun, was danach kam. Das ist noch ziemlich Sword and Sorcery-Gedöns und wir hatten auch so ein mit Aquarell gemaltes Bild und sowas. Also es war alles lustig und es ging um Kings und Warriors und so ein Kram. Aber als dann klar war, dass wir Godslave machen, haben wir gesagt, jetzt ist das Album aber da. Lass uns das vielleicht ein kleines bisschen verthrashen. Und dann hat auch ein anderer Schlagzeuger das eingespielt, was nochmal einen riesengroßen Unterschied gemacht hat. Aber wie der Manni schon gesagt hat, also wir empfinden alle unser Debüt eigentlich als Out of the Ashes.
Also stilistisch dann eher so Power Metal bei Slavery, oder?
Jo, genau. Also.
Der Optik her Power bis True Metal, vom Sound her irgendwo zwischen Thrash Metal und Death Metal, weil der Tommy zu der Zeit halt noch gegrollt hat. Also es ist jetzt wirklich, man könnte Richtung Power Metal denken, aber sobald man es sich dann anhört, weiß man es besser.
Okay. War mit Godslave die musikalische Marschrichtung, also Thrash Metal, von vornherein klar oder musstet ihr euch da erst noch finden?
Das war zu 100% klar, weil wir bei Icon, also Tommy und ich bei Icon ja schon mehrere Jahre gespielt hatten und Icon war immer so eine Mischung aus, was haben wir dazu gesagt nochmal am Anfang, Dark Death Romance oder sowas in der Richtung, weil es waren Einflüsse von Paradise Lost drin, es war Death Metal drin, es war alles Mögliche war da mit drin. Wir haben es immer als Death Metal bezeichnet, auch irgendwann auf ein Shirt echt saarländisch Todesblei geschrieben. Wo ich sage, ja, echt saarländisch Todesblei vielleicht schon, aber definitiv kein echt Death Metal. Das war ich immer schwer dagegen, weil ich sage mal, ich komme aus dem Death Metal. Deshalb ist mir das schon auch wichtig. Und mir haben halt, also alles, was ich geschrieben habe bei Icon, war immer Thrash Metal. Und mir hat auch Thrash Metal immer am meisten Spaß gemacht zu spielen. Und deshalb war für mich klar, und Tommy kommt so ein bisschen aus dem Thrash Metal, ansonsten auch aus dem.
Punk.
Ja, aus dem Punk, genau. Und ich wollte noch andere Dinge sagen, die aber jetzt für die Öffentlichkeit gedacht sind. Und deshalb haben wir gesagt, Tommy und ich, wir gründen jetzt eine Thrash Metal Band. Godslave wird eine Thrash Metal Band. Das hat sich sehr entwickelt in den Jahren, aber das war ganz klar, wir wollen auf jeden Fall Thrash Metal machen. Punkt.
Gehen wir noch weiter zurück. Wann habt ihr angefangen, bewusst Musik zu hören, abseits von Kinderliedern?
Fangen wir an, Manni? Dann habe ich ein bisschen Zeit zum Überlegen.
Also ich bewusst gehört, oh je, Moment, das war bei mir schon ziemlich früh. ich glaube bewusst so zwischen 6, 5 und 7 Jahren ungefähr, irgendwo muss das gewesen sein. Ich habe zu Hause die Platten von Hannes Wader immer rauf und runter gehört, die mein Vater besessen hatte. Und dann später halt auch in so Dinger wie Jethro Tull reingehört. Und was ich viel passiv mitgekriegt habe, war halt Country- und Bluegrass-Musik, weil mein Vater Country- und Bluegrass-Musiker ist und Irish Folk. Das heißt, das waren so die ersten Sachen, die ich passiv gehört habe, aber ganz bewusst habe ich mir dann halt Hannes Wader angemacht und sowas. Und dann später, als ich das erste Mal das Ride the Lightning Album von Metallica in die Finger gekriegt habe, das muss ich so 12 gewesen sein. Das war dann der Schritt hin zu, wow, okay, genau das, bitte mehr in die Richtung. Und da habe ich mir dann so über Metallica, Megadeth, Slayer bin ich dann so reingekommen, irgendwann dann Judas Priest und Blind Guardian und Halloween entdeckt und ja, so kam das. Also ich habe relativ früh sehr bewusst angefangen, Musik zu hören.
Im letzten Interview in der Rockhard war der Titel Papa ist schuld, weil wir da auch drüber gequatscht haben. Und genauso ist es auch. Also mein Vater hat immer nonstop Musik gehört. Und zwar alles von Bee Gees zu über Status Quo, über Metal-CDs, die ihm seine Schüler mitgebracht haben und so. Also der hat wirklich alles gehört, was ihm einfach gefallen hat. Und das Erste, an was ich mich erinnere, ist tatsächlich, dass ich sowohl die Beach Boys als auch ERV sehr, 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 sehr viel gehört habe. Insbesondere ERV sehr viel gehört. Und da gab es auch einen Song namens Heavy Metal Pepe. Den fand ich ganz besonders gut. Er hat nämlich harte Gitarren mit drin gehabt. Und als ich dann angefangen, die erste etwas härtere Band, die ich wirklich religiös gehört habe, war Status Quo. Das ist auch mittlerweile immer noch so. Ist meine absolute Nummer 1 Band und bleibt es auch für immer. Und dann kam irgendwann aber Eurodance, ja, und dann habe ich Eurodance gehört und dann fand mein Vater, okay, alles cool, war halt so die Zeit, ne? Und dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt, ist ja cool, du kannst ja hören, was du willst, passt alles, aber es gibt noch so viele andere Musik, probier doch mal was anderes aus. So, dann kam Offspring auf der einen Seite, Smash und Dookie von Green Day auf der anderen Seite und Eurodance war für immer gestorben. Und dann habe ich monatelang nur diese Kassette gehört. Bis mein Vater reinkam und sagt, ja, cool, ich finde das auch gut, aber hast du nicht auch eine andere Idee? Vielleicht ist ja, ne, ich habe hier so viele Sachen, hör doch mal was an. Ja, und dann habe ich die Live After Death von Iron Maiden von einem Kumpel gekriegt, die ich zwar tatsächlich am Anfang gar nicht so geil fand, aber trotzdem hat es irgendwas mit mir gemacht. Also ich habe auch dieses Artwork nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Und die Kassette mit Offspring und Green Day wurde sehr schnell überspielt und seitdem geht aber nichts anderes mehr. Aber ich meine, der Metal ist so facettenreich, ne? Kann man ruhig bei bleiben.
Ihr habt es beide schon so ein bisschen angeschnitten. Was würdet ihr sagen, waren in eurem Leben die prägendsten und wichtigsten Bands oder Musikerinnen?
Soll ich?
Mach gerne, ne?
Also jetzt für Godslave nicht so prägend, aber generell prägend.
Ja, für dich persönlich.
Für mich persönlich definitiv Hannes Wader ist einer der größten Einflüsse, dann musikalisch prägend, massiv auf jeden Fall Metallica und Megadeth. Und was später dazu kam, was man aber heute ganz gut raushört, ist Blind Guardian. Ich habe irgendwann, als ich halt der Meinung war, als junger, naiver Teenager, es gibt nichts Härteres als Metallica, hat irgendeiner gesagt, hold my beer, und hat irgendwie dann, ich glaube, die Imaginations oder sowas von Blind Guardian aufgelegt. Ich gesagt, oh Jesus. Und dann habe ich mich so langsam Anfang der 2000er rum, während ich dann Half-Life und sowas entdeckt habe, habe ich mir dann nebenher eine Playlist angemacht und habe da so alles, was die Kollegen an MP3s von Blind Guardian hatten, in die Playlist geballert und habe dann halt mich dadurch dann durch Half-Life durchgewuselt und habe dann halt so die komplette Diskografie rauf und runter gehört. Und ja, also bis heute würde ich sagen, musikalisch vom Mindset her, wie man Musik aufbauen kann und vom Gesamtbild, was Musik sein soll, wie Musik sein kann, definitiv Blind Guardian. Dann, was die Riffs und sowas angeht, also die Sprache oder der Stift, mit dem ich schreibe, würde ich sagen, viel, viel alte Metallica. Und ja, wenn es um poetischen Anspruch geht, dann Hannes Wader. Also ich bin auch ganz groß hier in Akustikgitarre involviert, mache das auch schon seit, ich glaube, ich habe angefangen, Akustikgitarre zu spielen und habe damit halt nie aufgehört, habe dann irgendwann die E-Gitarre mit dazugenommen. Das hat sich dann extrem in die Metal-Richtung bewegt, aber mittlerweile bilde ich da so ein breites Spektrum ab, dass ja, dass ich, sage ich mal, einiges bedienen kann, weil ich halt mit so vielen Wurzeln irgendwie aufgewachsen bin. Also ich höre das auch immer noch alles gern. Ich habe regelmäßig noch irgendwie Irish Folk laufen, dann habe ich mal 2 Wochen, wo ich nur Hannes Wader höre, dann höre ich mich mal durch Reinhard May durch und all so Zeug. Also ich bin da wirklich, ich bin da sehr breit aufgestellt.
Na, bei mir war es, ist es und war es und bleibt es für immer Status Quo. Deshalb habe ich vor mehreren Jahren die Band auch dazu gezwungen, 5 Songs, 4 oder 5, was sind es, 5 Songs von Status Quo zu covern und eine EP draus zu machen. Und da war übrigens Manni mit involviert, obwohl er noch nicht in der Band war, weil die Musikalität, also nicht die Musikalität, aber die Musikfähigkeiten in der Band nicht ausreichten und wir externe Hilfe brauchten.
Ich erinnere mich an den Anruf. Ich erinnere mich an den Anruf. Manni, ich habe was mit dir vor. Wir wollen das Status Quo Tribute-EP machen und da kommst du ins Spiel. Du musst nämlich mir helfen, die Tabs da rauszuschreiben und gucken, wie die Songs gehen. Und da habe ich mich tatsächlich dann mit Bernie in Neunkirchen getroffen noch und habe dann halt das Zeug rausnotiert, wie das geht und hin und her. Und dann, ja, bitte weiter.
Genau, also Status Quo ist und bleibt meine Nummer 1. Und dann fing es bei mir mit den großen 4 an, großen 4M an, die dann zur großen 5M irgendwann wurden. Metallica, Megadeth, Manowar, Maiden und dann halt irgendwann Motorhead kam noch dazu.
Maiden ist geschummelt mit M.
Ja, naja, Künstlerische Freiheit nenne ich das. Und deshalb war es faszinierenderweise auch so, ich habe die ganzen 90er, habe ich immer wieder nach einem Bandnamen gesucht, der mit M anfing, weil für mich klar war, eine gute Metalband, hat auf jeden Fall ein M als Anfangsbuchstaben, selbstverständlich. Also
Motslave.
das war so mein, ja, ne, die 90er, ne, in den
Godslave.
90ern. Und genau, und dann hat es irgendwann angefangen, als ich dann immer nur noch nie am allerliebsten die härtesten Songs von allen Alben gehört habe, war klar, das geht jetzt in eine andere Richtung. Und dann kam die Basis, dass ich immer wieder sage, ich komme aus dem Death Metal, weil da ist bei mir nochmal was ganz anderes explodiert und sie hatte Richtung, das macht mir nach wie vor auch am allermeisten Spaß.
Was sind also deine Lieblingsbands beim Death Metal?
Super, super schwer zu sagen, aber ich fahre immer. Also ich lande immer einen Volltreffer mit Cannibal Corpse. Da kann ich, egal was, niemals etwas falsch machen. Das ist für mich immer absolut 10 von 10. Egal welches Album, ist völlig wurscht. Und viele, viele andere. Und eine Band, die viele vielleicht nicht kennen, die aber für mich an ganz, ganz oberer Stelle ist, nennt sich die Fleshed. Weil das die perfekte Kombination aus Death Metal und Thrash Metal für mich ist. Und ein Gitarrist, der John Schaffer sowas von dermaßen zusammenfaltet, dass es schon nicht mehr schön ist. Und das heißt was.
Als erstes darf man ihn nicht mehr hören.
Genau. Wobei das auch für mich eine ganz prägende Band war an der Stelle, wenn du sie schon erwähnst.
Was gab den Ausschlag, dass ihr Gitarre spielen wolltet? Und wann gab es das erste eigene Instrument? Und wer hat euch das Spielen beigebracht?
Mann, ja, es hat gut geklappt. Dann hätte ich nämlich noch ein bisschen Zeit. Ich weiß es doch, ich muss gerade was recherchieren.
War es ja so, dass mein Vater schon immer Musik gemacht hat. Also ich bin quasi mit Musikinstrumenten im Haushalt aufgewachsen. Eine Gitarre war immer da. Mein Vater hat dann irgendwann noch angefangen, Five-String-Banjo zu spielen. Er ist einer der wenigen Five-String-Banjo-Spieler im Saarland. Und Mandoline und Dobro sind so über die Jahre noch dazugekommen, also Resonator-Gitarre. Und ich hatte tatsächlich nie große Ambitionen, bis ich dann irgendwann tatsächlich, das war am 39. Geburtstag von meinem Vater, gesagt habe, ich nehme jetzt die Gitarre und ich lerne jetzt Happy Birthday zu spielen. Und da habe ich mich wirklich den ganzen Mittag dahingehockt und habe versucht und versucht und versucht, Happy Birthday hinzukriegen. Und hat das dann irgendwann geklappt, dann habe ich ihm das vorgespielt und dann hat er gesagt, yay, cool. Und dann hat das so über die nächsten Monate, habe ich mir dann so alles Mögliche an Melodien halt irgendwie, was man so gekannt hat, so dieses Mission Impossible Thema, dieses dum 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 und sowas dann halt rausgehört. Und irgendwann hat der Vater gesagt, Alter, alter Junge, Digga, hat er gesagt, nee,
Aber Gott sei
Quatsch.
Dank, hat er, alter Junge Digga, hat er dich genannt, er schon,
Genau,
genau.
Digga, alter Junge, hat er gesagt, pass mal auf, ich habe hier ein Songbuch, da sind Akkorde hinten drin, da kannst du dir mal Akkorde angucken, weil Gitarre spielen ist mehr als nur halt irgendwie so auf der E-Seite, auf der Ding, die Melodien zu spielen. So, und dann habe ich halt angefangen, D-Akkord zu lernen, G-Akkord zu lernen, la 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 la. Und irgendwann habe ich vom Vater, nachdem ich seine Gitarre kaputt gemacht habe, die habe ich nämlich wirklich dummerweise, weil ich nicht wusste, wie man so ein Instrument handelt, habe ich die an die Zimmerwand gestellt und die ist nach vorne umgefallen auf den Sattel und dabei ist der Hals irreparabel gebrochen, leider. Und das war eine, ja, tragische Sache. Jedenfalls habe ich dann mit 14 eine E-Gitarre gekriegt und vorher irgendwie, ich glaube, mit 13 zu Weihnachten habe ich Peter Burschs Gitarrenbuch bekommen, das erste, das gelbe. Das
Klassiker.
kann ich auch bis heute nur jedem, der anfängt, ohne Noten Gitarre zu lernen, kann ich Peter Burschs Gitarrenbücher empfehlen. Das ist der Shit. Da sind, ja, so hat das angefangen. Warum habe ich das gemacht? Ja, anfangs, weil ich irgendwie gerade nichts zu tun habe und mein Vater eine kleine Freude machen wollte. Und das hat dann irgendwann halt Spaß gemacht und ich habe das immer weitergemacht. Und irgendwann so mit 15, 16, als ich da mal so 2 Jahre gespielt habe, habe ich dann ja, vom Spiegel geübt und gedacht, boah, wie wäre das geil, wenn man in einer Band spielen würde. Und dann habe ich irgendwie die komplette Metallica-Diskografie rauf und runter gespielt und hab bis heute leider so den naiven Traum, dass ich es irgendwann schon noch als Rockstar schaffen werde, aber da hat mich die Realität mittlerweile eingeholt. Ja, also so eine einfache Antwort wie wegen die Vibers oder so gibt's bei mir tatsächlich nicht. Das war, ich meine, es wäre ein cooler Nebeneffekt gewesen, wenn es jemals irgendwas gebracht hätte. Aber tatsächlich mache ich es heute für die Kunst, für die schaffende Tätigkeit an sich. Also um mich auszudrücken, um was aus mir rauszuholen, um mich selbst zu überraschen, zu was ich imstande bin. Das ist eigentlich immer so der Maßstab, den ich beim Songschreiben anlege. Da muss was rauskommen, von dem ich sage, wow. Und dann bin ich zufrieden.
Ich liebe es immer, wenn Leute anfangen mit, wisst ihr, ich bin so ein Mensch. Aber ich mache es jetzt auch. Ich bin nämlich so ein Mensch, der, wenn er etwas richtig cool findet, dann muss er das selbst machen. Also ich kann nicht einfach etwas, was ich richtig geil finde, nur konsumieren. Da bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Das Einzige, bei dem ich das konsequent durchgezogen habe, worüber ich sehr froh bin, ist, ich bin ein großer Wrestling-Fan. Und ich wollte zwar lange Wrestler werden, aber zum Glück gab es keine Möglichkeiten, weil sonst würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen oder liegen oder gar nicht. Weil das körperlich für mich keine gute Idee gewesen wäre. Aber für mich war klar, als ich angefangen habe mit Maiden, Metallica und in den ganzen Bands, war klar, das muss ich auch machen. Da gab es gar keinen Weg dran vorbei. Und deshalb habe ich gerade nochmal recherchiert. Dem Metallica-Archiv sei Dank, 25. Oktober 1996, Metallica in der Maimarkthalle in Mannheim. Da wurde der Schalter rumgelegt, wo ich gedacht habe, das ist cool hier zu stehen, das macht richtig Spaß, aber ich gehöre da oben. Und da, ab da war klar, so schnell wie irgendwie möglich Musik machen und bin da ganz bei Manni. Also ein bisschen anders ist es bei uns, noch ein bisschen, die Nuancen sind ein bisschen anders. Bei mir ist es ist auch natürlich die Kunst, etwas Kreatives zu machen, worauf ich einmal stolz sein kann, was aber auf dem kreativen Level für mich einen Stolz aufkommen lässt. Nicht auf dem technischen Level ist mir das persönlich nicht übermäßig wichtig. Aber wenn ich beispielsweise einen Text lese oder sowas und sage und mir dann immer noch nach Jahren Gänsehaut kommt, dann weiß ich, dann ist für mich zu 100% alles erfüllt.
Wie präsent ist Musik in eurem Alltag? Also auch das Musik hören. Könnt ihr ohne Musik leben?
Kann man ganz klar sagen, auf gar keinen Fall. Ich höre immer Musik, wenn es irgendwie geht. Nur beim Autofahren höre ich meistens Podcasts, aber ansonsten kann ich zum Glück auch während der Arbeit ziemlich viel Musik hören und nur ganz selten geht es immer auf den Sack. Und wenn es immer auf den Sack geht, mache ich halt keine Bekorps an, dann ist alles wieder cool. Von daher, Musik ist allgegenwärtig.
Das ist ein Luxus, den ich gerne hätte, den ganzen Tag auf der Arbeit Musik hören zu können. Ich habe meine Probleme, in neue Musik tatsächlich reinzukommen, weil ich mich immer dem Wohlfühlfaktor wegen in Sachen bewege, die ich eigentlich schon kenne, beziehungsweise in denen ich mich halt wohlfühle, wo ich weiß, was die emotional mit mir machen. Und bei mir ist es immer so eine Sache, ich muss mir wirklich ganz bewusst vorholen, mir was Neues beizufahren. Ist bei mir eigentlich genau andersrum als beim Bernie. Ich höre meistens beim Autofahren Musik, weil ich da mitkrölen kann. Und zu Hause höre ich dann tatsächlich eher Podcast oder Hörbücher oder sowas. Im Moment bin ich an der Ilias dran. Und just tatsächlich, jetzt wo ich sage, es fällt mir schwer, neue Musik reinzuhören, ich habe gestern angefangen, mich mit Iron Savior zu beschäftigen, weil eben Pete Silk in den 90ern als Engineer bei Blind Guardian Produktion mit dabei war und man findet, ich meine, die Savage Circus Blind Guardian Geschichte, die kennt man ja, aber tatsächlich gibt es auch auf Iron Savior, da war schon so viel Material oder so viele Momente drauf, wo man merkt, ah, cool, das kenne ich irgendwoher, das ist wohl zeitgleich entstanden oder hat sich gegenseitig beeinflusst. Ich nenne das immer musikalische Anthropologie, was ich dann mache. Das heißt, ich hole mir Musik, die Künstler beeinflusst hat, die ich geil finde und versuche dann zu extrapolieren, wo kommen die Einflüsse her. Das ist so ein, ich weiß, würde nicht sagen Hobby von mir, aber das mache ich ganz gern.
Ja, das ist schon ein Tick,
Und
Money. Das ist schon
das
kein
mache
Hobby
ich, ja,
mehr.
das ist schon eine Besessenheit, genau.
Also bei allem, was er bisher gesagt hat, würde ich sagen, er ist schon ein bisschen im positiven Sinne ein Freak.
Jo.
Das würde ich auch nicht nur im positiven Sinn sagen. Mehr kenne ich ja nicht von dir.
Sehr gut.
Naja, also ich.
Ja.
Mit der Schwierigkeit, sich Gefallen an neuer Musik zu finden, gilt das auch für alte Bands, die neue Platten machen, oder nur für neuere Bands, die neue Musik machen?
Es kommt drauf an. Also mit neueren Bands habe ich tatsächlich mehr Probleme, weil ich irgendwo bei Gent bin ich ausgestiegen und alles, was dann halt darauf aufbaut, fühle ich irgendwie nicht so richtig. Das ist glaube ich, wirklich so ein Generationending, dass die Generation nach mir das wieder irgendwie besser kann, aber das ist mir teilweise zu viel Atmosphäre und zu wenig, na gut, zu wenig Technik ist es jetzt nicht, aber es spricht mich halt nicht an. Es ist wie jemand, der sagt, boah, cool, Alter, ich stehe voll auf Erdbeerkuchen. Ich sag, du sagst, ich hasse Erdbeeren. Kann ich nicht. Und genau, und wenn alte Bands neues Zeug bringen, das kommt auf die Band an. Ich bin ein sehr kritischer Musikhörer, würde ich sagen. Aber das ist auch immer anders. Das artet immer anders aus. Es kann zum Beispiel eine Band wie Iron Maiden, eine legendäre Band, jetzt ein neues Album rausbringen. Ich höre mir das an, sag, weiß ich nicht, klingt wie alles andere von Iron Maiden, ist irgendwie kacke. Dann kommt eine Band wie Atlantian Codex um die Ecke und macht was ich so noch nie gehört habe. Und ich denke, boah, das ist das beste Ding seit geschnitten
Und
Brot.
während ich dann schlafe, während Atlantic Codex läuft, gehst du ab, wie es mir sagt.
Genau, ne, es ist, keine Ahnung, wenn es mich beflügelt, ist gut, aber das passiert halt tatsächlich eher bei älteren Bands. Es sei denn, es sind jetzt wirklich Bands, die so alt sind, dass ich es halt auch schon irgendwie tausendmal gehört habe. Das ist halt auch so dieses Ding bei Iron Savior. Es ist halt Hamburger Schule, Power Speed Metal, den kenne ich von Halloween, den kenne ich von Blind Guardian. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich sehe, was man mit denselben Ingredienzien kochen kann. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich denke, okay, bringt's mir was, mir die Zutaten rauszuhören. Und das ist halt bei neuer Musik gar nicht so der Fall, welcher denke ich, okay, ja, ich brauche jetzt nicht übermäßig Delay-Pedal da rumzuspielen und Nachzeiger-Gitarre zu haben, um dann immer nur den einen Ton zu spielen. Aber das ist auch eine sehr beschränkte Sichtweise auf Gent, also so schlimm ist es jetzt nicht. Aber ja.
Tatsächlich, das alles zeigt die Essenz von Godslave, ne? Bei mir ist es zu 100% anders. Also wirklich zu 100% anders. Ich habe ADHS und ich brauche nonstop neu. Ich brauche nonstop irgendwo. Mein Lieblingstag ist der Freitag, nicht weil letzter Tag der Woche, sondern Release-Radar. Das heißt, das allererste, was ich mache, wenn ich mit meinem Kaffee vor meinem Laptop sitze, ist Release-Radar an. Und wenn mich da jemand stört, werde ich richtig sauer. Und ich muss bis zum Team-Meeting um 9 Uhr muss ich den Release-Radar durchgehört haben, weil dann werde ich sonst gestört und dann bin ich richtig sauer. Und auf mein Team Freitag sauer sein, ist schwierig. Von daher, und für mich ist, also mich interessiert diese Zusammenhänge und sowas, alles ist mir alles völlig egal. Für mich gibt es nur eine einzige Sache, die für mich zählt, was fühle ich, wenn ich das höre. Und es ist mir völlig egal, was das für eine Musik ist. Meistens lässt mich Metal das fühlen, Rock zum Beispiel so gut wie niemals. Es muss dann halt schon eine gewisse Härte haben oder es muss ganz weg sein vom Rock. Und warum das so ist, ist mir auch völlig egal. Wenn ich was höre, fühl ich etwas und wenn ich das nach 10 Sekunden nicht fühle, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben.
Da möchte ich kurz einhaken, weil genau das war tatsächlich so ein Kipppunkt 2019 bei mir, als ich Atlantian Codex entdeckt habe. Da habe ich nämlich angefangen, Musik zu fühlen, beziehungsweise Metal zu fühlen. Nicht nur als Tabs und als Technik zu sehen, sondern was kann das in dir gefühlstechnisch auslösen? Ja, da wollte ich noch kurz einhaken.
Und ich kann das übrigens durchaus verstehen mit Alan Kuss. Ne? Es ist nicht so, dass ich die schlecht finde. Also, für euch da draußen, ne? Das
Bernie, der Eurodance Death Metaller.
guter Titel.
Zurück zu Godslave. Ein Bandname ist noch gar nicht gefallen. Aber kann es sein, dass ihr auch ein Faible für die New Yorker Band Overkill habt? Denn wenn ich mir den Eröffnungssong eures neuen Albums anhöre, liegt für mich die Vermutung nahe. Nicht, dass ihr die kopieren würdet, aber die stilistische Nähe ist für mich gegeben.
Also da kann ich direkt was dazu sagen, weil das ist natürlich schon zu Anbeginn unserer Godslave-Zeit so, dass wir mit Overkill verglichen werden. Und ich sage dir jetzt mal Folgendes. Ich möchte folgende These aufstellen. Mit Icon hatten wir damals die Farbe Rot als Leitfarbe. Mit Godslave, und das war eine bewusste Entscheidung, weil das bei Icon so war und wir das cool fanden, haben wir gesagt, okay, welche Farben haben wir zur Verfügung? Gelb, sieht mal aus wie eine Biene. Blau, das funktioniert nicht mit Schwarz. Okay, dann wird es jetzt grün-schwarz. Wohl wissend, dass es auch andere Bands gibt, die mit Grün und Schwarz arbeiten. Es gibt Overkill einmal und es gibt Turbo Negativ. Da haben wir jetzt gedacht, okay, da wird keiner irgendwie was mit vergleichen.
Bei Overkill auch mit Orange gearbeitet haben mal eine Zeit lang.
Naja, also, und ich glaube, wenn wir eine andere Farbe hätten, dann wäre Overkill, würde Overkill nicht ganz so oft genannt. Da bin ich sehr, sehr stark von überzeugt. Dann würden andere Bands genannt, ne? Die in sehr ähnlichen Richtungen sind. Ich glaube, jetzt, wo Tommy nicht mehr growlt, ist natürlich die Nähe an Overkill nochmal deutlich größer. Weil vorher halt einfach sehr, sehr unterschiedlicher Gesangsstil. Und ich meine, Tommy klingt ja manchmal auch wie so ein kleiner Assi. Und das ist ja etwas, was beim Blitz von Overkill sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also kaum jemand klingt so assi wie Blitz. Und das ist auch etwas, was ich an Overkill sehr mag. Und von daher, ich komme super krass klar. Das Death Forever hat jetzt im Review geschrieben, dass wir uns jetzt als die deutschen Overkill etablieren mit dem neuen Album. Und da komme ich sowas von mit klar.
Ich
Ich
muss
würde
ganz, ich,
sogar
sorry. Für alle Songs so sehen, würde den Vergleich aber schon an der ähnlichen Stimmfarbe vom Gesang her festmachen wollen. Entschuldigung, Ja,
meine Ruhe.
kein Problem. Also ich kann von mir aus nur sagen, ich kenne von Overkill genau einen Song. Und
Welcher ist es?
das ist Rotten to the Core. Und ich habe tatsächlich, ich meine, ich habe Overkill mal live gesehen, als wir damals mit Destruction backstage waren als die. Aber das war auch gerade alles, was ich jemals von Overkill wirklich gesehen habe. Ich meine, ich weiß, wie Blitz singt und ich weiß, dass es Thrash Metal ist. Aber ich habe in meinem Leben, würde ich sagen, noch nie so viel Overkill gehört, als ob es mich in irgendeiner Weise bewusst beeinflusst hätte. Kann
Glaube, das
natürlich
wäre
sein,
nichts für dich, um ehrlich zu sein.
kann auch, wie gesagt, sein, dass ich andere Bands gehört habe, die von Overkill beeinflusst waren und ich über Ecken quasi irgendwie Overkill-Sachen mitbekommen habe, aber so, aber ich in meinem Leben findet Overkill nicht statt, also nicht in einem Maß, in dem es die Musik von Godslave dahingehend beeinflussen könnte. Ich denke, das liegt wirklich an Tommy seiner Stimme. Die ist halt, wie sie ist.
Wir haben mit Slavery damals tatsächlich Overkill gecovert, lustigerweise. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Song hieß.
Ich finde es aber, dass es erstaunlich wenige Bands gibt, wo man den Overkill-Vergleich ziehen würde. Also mir fallen nur wenige ein. Nicht, dass ich Overkill das nicht gönnen würde, aber so meine Meinung. Ich höre auch nicht nur Metal, also vielleicht einer, der sich tagtäglich intensiv mit Metal beschäftigt, würde mir da vielleicht auch widersprechen wollen. Seit dem letzten Album Positive Aggressive sind ja ein paar Jährchen vergangen. Könnt ihr vielleicht kurz erzählen, was seitdem passiert ist? Es gibt ja auch die Doku, die er bei YouTube veröffentlicht hat, die ein vehementes Statement für einen empathischen Umgang mit Mental Health in der Metal-Szene sein soll. Was ist seitdem passiert, seit dem letzten Album? Es muss
Also
ja
ich
nicht
glaube,
super ausführlich sein jetzt, aber.
ich glaube, wenn wir es wirklich ausführlich machen würden, dann würde man 3 Stunden noch da sitzen. Von daher würde ich jetzt mal sagen, die Doku ist ein guter Punkt, um zumindest zu verstehen, warum es 5 Jahre gedauert hat, weil wir einfach durch so ein paar Schwierigkeiten durchgingen, die aber nicht nur unbedingt damit zu tun haben, dass unser Sänger einen anderen Schichtplan gekriegt hat und so und jetzt plötzlich am Wochenende arbeiten muss. Das ist ein mini kleiner Teil. Was man halt einfach klar sagen muss, das hat angefangen, als Corona kam. Ich sage immer, Corona hat uns einen Spiegel vorgelegt und hatten über unserem Schädel zerdeppert. Das heißt, es sind einfach viele Dinge, die sich vielleicht über eine gewisse Zeit so ein bisschen angefressen haben, die dann halt irgendwie so stark zum Tragen kamen und plötzlich schwerer wurden. Und in der Doku konnten wir halt, wir hatten das absolut zufällige Glück, die war eigentlich fertig gedreht vor Corona. Und als wir dann lange Zeit nichts machen konnten, kamen Mika, ich und der Dokufilmer nochmal zusammen und haben dann uns gegenseitig im Zoom-Meeting gesagt, dass wir im Sommer beide mehrfach kurz davor waren, aus der Band auszutreten. Und dann haben wir gesagt, okay, wow, jetzt sind wir zwar wieder auf Kurs, aber die Doku muss was anderes sein jetzt. Und das hat einfach lange gedauert, bis wir da uns, bis wir, so würde ich es ausdrücken, bis wir als Künstler nochmal so weit waren. Weil am Ende des Tages hätten wir im Zweifelsfall ja auch relativ schnell schon Songs schreiben können, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, weil das ein schwieriger Prozess war und uns dann auch nochmal zu finden und so. Das hat ja alles wunderbar geklappt, aber das hat einfach lange gedauert und hat, so wie ich es bezeichnen würde, uns einfach auch so ein bisschen die Kraft genommen, nochmal einfach frei jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir halt nochmal Musik, ne?
Ich schiebe da auch immer ganz gern mal wieder ein, dass es ja nicht so war, dass in der Zeit nichts passiert ist. Ich hab ja über 2023, was, 2024? Wann kam die Champions raus? 25, ne?
25.
25, dann habe ich
Im
über,
März oder so, ne?
genau, dann habe ich über das komplette 2024 ja das Coveralbum mit 20 Stücken produziert und gemacht. Das heißt, ich habe die ganzen Demos, ich habe die Songs umgeschrieben, habe das alles vorproduziert, bin dann später ins Studio, beziehungsweise vorher mit Tommy im Proberaum und habe dem Vocal vorproduziert, alles gemacht, aufgenommen, das Ganze abgewickelt und dann später halt ins Studio gegeben, dann dort noch einen Sound mit dem Phil gemacht und das ganze Zeug abgewickelt. Das ist jetzt nicht so, dass in der Zeit dass jetzt irgendwie ich nur keinen Bock gehabt hätte, um irgendwie Songs zu schreiben, sondern ich war ja wirklich Vollzeit damit, also nicht Vollzeit im 9-to-5-Sinn, aber ich war neben meiner Arbeit komplett damit beschäftigt, dieses Tribute-Album auf den
Ja.
Weg zu bringen und entsprechend daran dann anzuschließen und nochmal reinzukommen, eigenes Zeug zu schreiben. Das war für mich halt so ein Ding. Ich habe Positive Aggressive gemacht während Corona, dann war während Corona für mich eine persönlich schwere Zeit, wo viel passiert ist, wo Leben, Umbrüche und sowas passiert sind. Und da war dann halt noch das mit der Band, dann war das mit der Doku, dann war das mit dem Umzug, mit dem Tribute-Album und dann hatte ich irgendwann mal so Mitte 2024 rum mal nochmal einen Kopf zu sagen, okay, pass mal auf, ich will mal nochmal eigenes Material und sowas machen. Das war einfach, da ist viel, viel Leben ist da passiert.
Und es ging halt auch allen Songwritern in der Band so. Wir sind ein Team von drei mit Mika, unser Basser und ich und Manni eben. Niemand war irgendwie fähig, eine gewisse Zeit lang was zu machen. Aus welchen Gründen auch immer. Waren auch ein bisschen individuell da noch. Aber das Schöne ist, wir haben dann nochmal zusammengefunden, haben zum ersten Mal da, genau da, du siehst gerade da, der Mika hat da auf der Couch gesessen, da links. Manni, zeig mal hin, wo das schwarze Kissen ist. Und ich hab links in einem Pöng da gesessen.
Ja, genau,
Ich war nämlich hier auf der Couch,
Poeng steht
genau.
genau.
Und dann haben wir angefangen, haben versucht nochmal so, hey, wir haben hier eine Idee, guck mal, was wir draus machen. Und das hat das erste Mal so dermaßen sauscheiße geil funktioniert, dass man das mit vielen Songs gemacht hat. Nicht mit allen, aber irgendwann war für alle nochmal der Lauf drin und es hat jeder halt was beigetragen. Ja.
In meinem Heimstudio, das sieht man jetzt hinter der Kamera natürlich nicht, aber ja.
Die Doku heißt übrigens Hinter der Kulisse, ein Blick in die Seele einer Metalband. Ich verlinke die auch in den Shownotes.
Sehr cool.
Euer neues Album heißt Godslave, was ja ein bisschen so nahelegt wie Neustart oder hier ist was passiert, hier gab es eine kleine Zäsur. Und es heißt, das Album wäre mehr denn je ein Gemeinschaftsprojekt. Ist dem so und was habt ihr eventuell noch anders gemacht bei diesem Album im Vergleich zu den Vorgängern?
Ich sag mal, wenn wir es so sagen, dann ist es so. Ne? Nee, aber das tatsächlich, also ich könnte jetzt sagen, naja, entweder ein Neuanfang oder ein Ende, wer weiß das schon? Nee, Quatsch. Aber genauso ist es. Also, dass der größte Faktor war genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir zu dritt in einem Raum saßen und gemeinsam Songs geschrieben haben. Und sonst war es eigentlich immer sehr, sehr konsequent so, dass jeder so seins geschrieben hat. Das wurde dann quasi an Money geliefert und er hat es, wie wir so schön sagen, manifiziert. Oder es gibt auch das Wort Money Treatment. Ich finde manifizieren aber viel cooler. Der hat es dann manifiziert und hat dann halt sein melodisches Verständnis und so reingebunden, hat es vernünftig aufgenommen und so weiter und so fort. Und das war dieses Mal, haben wir einfach wieder in diesen kreativen Prozess gemeinsam gefunden. Und ich fand das wahnsinnig schön. Und das war vor allem so anders als sonst und es war so befreiend. Weil, also ich kann für mich sprechen, als wir an diesem einen Samstag plötzlich mit zwei Songs rauskamen, habe ich auf der Rückfahrt geheult, weil ich echt nicht fassen konnte, dass es endlich wieder losgeht und dass es funktioniert, weil ich hatte so das Gefühl, das wird nie wieder was. Und dann haben wir zwei Songs zusammen gemacht und die, glaube ich, wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall ein Yetta Stand, ne? Und was ein Part of the Pack kann es gewesen sein. Und beide sind dann auf dem Album gelandet, ne? Und
Möglich, ja. Also es sind auf diesem Album sind auf jeden Fall mehr gemeinsame Songs als vorher. Wir haben einmal den Versuch gemacht, muss auch vor Corona 2019 rum gewesen sein, wo wir diesen Songwriting-Retreat gemacht haben, wo wir uns eine kleine Dachzimmer in irgendeiner alten Schule im Nordsaarland gemietet haben und haben dann dort quasi mobiles Studio aufgebaut und haben dann an einem halben Tag zusammen rumgeschrieben. Und da, Fun Fact, sind Teile von einem der Songs, den wir da geschrieben haben, sind jetzt hier auf diesem Album gelandet. Das kam alles so vieles nochmal full circle und vorher hat das halt, während Positive Aggressive ist halt während Corona entstanden. Das heißt, ich hatte halt zu Hause in meinem Heimstudio gehockt und habe halt Zeug geschrieben. Der Bernie hat Zeug geschickt, ich habe das aufbereitet, der Mika hat Zeug geschickt, ich habe das aufbereitet. Das ist so mehr oder weniger alles durch meine Hand gegangen und dafür hatte Bernie sich dann um die Vocals gekümmert. Aber bei dem hier, bei dem Album sind, kurz überlegen, sind eins, zwei, glaube,
neun Songs, das war
drei.
5:4, glaube ich. Oder Mensch, jetzt die Lyrics oder Musik?
Nee, nee, ich meine, die Musik, die man zusammengeschrieben. Ich meine, das wären vier Songs, die zusammen entstanden
Versuch
sind.
das mal parallel gerade
Genau,
aufzurufen.
versuch das mal. Also ich
Ja, aber das ist genau
was
das Ding, ne? Das.
genau, das war halt eine gemeinsame Session und funny enough, bei mir, wie wir haben Part of the Pack wird Bernie und mir zugerechnet, aber für mich ist das ganz klar ein Bernie-Song. Ich meine, da ist definitiv Zeug drin, wo ich sage, ja gut, das kann eigentlich nur von mir gewesen sein, aber das fühlt sich für mich, ich würde jetzt nicht Credit für den Song nehmen. Ich sage, okay, das Ding habe ich geschrieben, aber es technisch gesehen ist es so und vielleicht geht's den Jungs auch so mit den anderen Songs, die wir mit mir hier zusammengeschrieben haben.
Tatsächlich sind es nur drei, die gemeinschaftlich entstanden sind, obwohl wir viel mehr gemeinschaftlich gemacht haben. Es sind tatsächlich nur drei.
Warte, warte,
Ja.
warte. Das war Future in Motion ist gemeinsam entstanden.
Oh, dann war es vier. Verdammt,
Genau.
du hast recht. Future Motion habe ich
Ja
vergessen.
gut,
Vier.
Future in Motion, da habt ihr beide da gesessen, aber ich habe den Song hier quasi geschrieben. Also das war
Ja, wir haben aber auch schon gesagt, Manni, mach doch das mal so. Also, ne?
genau, das war so. Manni, machen wir das, Manni, machen wir das, Manni, machen wir das. Und ich war
Ja.
dann halt ausführender Ideenausspucker, analoger, fleischlicher ChatGPT quasi und habe dann die musikalischen Ideen, beziehungsweise habe mich dann von dem, was sie gesagt haben, inspirieren lassen oder auch nicht, dann dementsprechend Output rausgeworfen. Und genau, das war Future in Motion, dann Part of the Pack ist zusammen entstanden.
Und jeder Stand
And
und
Yet I Stand ist entstanden
Let the
und
Fire Come.
tatsächlich Let the Fire Come, genau, bei dem wir ja bei dem ja dann das Full Circle Ding nochmal aus dem anderen Song rauskam.
Und der Song hieß früher schon so. Hat aber jetzt wahnsinnig gut gepasst und deshalb ist mir irgendwann so der Schädel gepasst. Oh mein Gott, endlich ist es soweit. Ja, das ist das Gemeinschaftliche. Und ansonsten machen wir viel gemeinschaftlich, aber auch viel nicht gemeinschaftlich, weil wir klare Aufgabenverteilung haben. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Da kann man nochmal Business-Podcast drauf machen.
Wie sieht es denn mit den Texten aus? Schreibt die Tommy im Alleingang oder arbeitet ihr da mit oder zu und lasst ihr ihn gewähren, was er sich da so ausdenkt?
Also Tommy macht da tatsächlich gar nichts.
Also ich lasse Tommy auf jeden Fall dabei gewähren, dass er von vornherein immer schon gesagt hat, lasst mich mit diesem Textscheiß in Ruhe. Also erstens mal ich drücke es jetzt doof aus, aber niemand kann so schlecht Englisch in der Band wie Tommy. Er hat es einfach in der Schule auch nicht gelernt und so.
Gibt's ja, kein Problem.
Also wir haben jetzt, ich glaube, 5:4 haben wir, glaube ich, Texte jetzt aufgeteilt zwischen Manni und mir. Und wir zwei sind die Songtexter und das wird auch in der Konstellation hier immer so bleiben, weil kein anderer irgendwie da großes Interesse hat. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich würde auch keinen zulassen. Denn für uns beide, glaube ich, kann ich sagen, die Texte, die wir schreiben, das ist kein Marketing-Sprech, sondern das ist pure Therapie. Also das zeigt, wenn man sich das anschauen will, wenn man diese Tür öffnen will, so dermaßen tief in unsere Seelen. Also bei mir kann ich es auf jeden Fall zu 100% sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Texte geschrieben, die mir so schwer gefallen sind, die aber mit denen ich so zufrieden bin und die so tief blicken, sodass, wenn ich sie heute noch höre, immer wieder nicht nur Gänsehaut kriege. Weil das für mich einfach ein Riesending war und deshalb Texte sind für mich das absolut Wichtigste. Nicht für die Band, aber für mich persönlich.
Ja, für mich ist, da gehe ich absolut mit Bernie mit, dass ich
Ja.
kann nicht so ein Yay, Wohlfühl, Happy, Dungeons and Dragons, Sword and Sorcery, Manowar Zeug irgendwie schreiben, das fühle ich nicht. Ich muss das wirklich, das muss bei mir emotional prozessiert durchexerziert werden und deshalb kann ich auch nur über Zeug, ich habe das, genau, ich habe das mal so ausgedrückt, ich kann nur über Zeug schreiben, mit dem ich mich auskenne, das ich selbst erlebt habe. Und entsprechend habe ich, wenn ich ehrliche Musik machen will, gar keinen anderen Weg, außer halt emotional tief reinzugehen und das halt an die Oberfläche zu wursteln und zu verarbeiten. Und ja, also therapeutisches Schreiben, da gehe ich absolut mit. Das war viel, ja, viel Zeug, was auch schon jahrelang zurückliegt oder so, aber was man jetzt mal abgearbeitet hat und entsprechend hoffe ich, dass das der Musik die nötige emotionale Tiefe und die nötige Authentizität gibt. Das ist nämlich ist bei mir ein ganz großes Ding, Authentizität. Ich will nichts irgendwie machen, wo ich nicht selbst hinten dran stehe und entsprechend muss alles, was ich mache, das muss einen persönlichen Bezug haben, das muss ehrlich sein.
Ja, und wir haben halt auch von den Texten her, wenn grundsätzlich, wir setzen keinen heftigen Rahmen, aber unser Rahmen ist schon sehr klar mit Positive Aggressive zu bezeichnen. Ich habe schon bei Welcome to the Green Zone Album, müsste auch wieder 10 Jahre her sein oder sowas,
2016, glaube ich, ja.
irgendwann gesagt, ich hab keinen Bock mehr auf dieses ständige, es war so in so einer Phase im Metal, gerade im Thrash Metal, ja, Thrash Metal macht man natürlich sozialkritische Lyrics, und denke ich, ja, ich will es aber einfach nicht hören. Ich krieg den ganzen Tag, von morgens bis abends, werde ich zugeschissen mit fürchterlichen Dingen, die auf der Welt passieren. Und das war damals schon so, ne? Viel schlimmer. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Also ich kann nicht beeinflussen, was andere machen, aber ich kann beeinflussen, was ich mache. Und von daher, ab dem Zeitpunkt war zu 100% klar, German Thrash Metal with a positive attitude. Das heißt, alles, was wir schreiben, hat immer einen Ausweg und hat immer einen positiven Dreh mit dem Gedanken hinten dran zu sagen, ja, ganz viele Dinge sind scheiße und ja, viele Dinge muss man vielleicht auch kaputt machen. Aber wie wäre es denn, wenn wir alle gemeinsam uns mal anschauen, ob wir daraus was Neues bauen können? Das ist für uns ein wichtiger, vielleicht auch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, eine wichtige Mission, die wir haben.
Das ist eine gute Einstellung. Wo und mit wem habt ihr das Album aufgenommen?
Ja, Mani, komm. Shoutout.
SU2 Studios war ein absoluter No-Brainer, weil ja, der Phil ist halt der Phil. Der ist wie ein fünftes Bandmitglied. Sind wir fünf? Nee, da ist er wie ein
Sechstes.
sechstes Bandmitglied. Sorry, Tommy. Nee,
Der
der
arme
Phil ist.
Kerl.
Ja, nee, der Phil ist wirklich wie ein dritter Arm. Also das könnte ich mir so mit keinem anderen eigentlich vorstellen, was so die Gesamtaufbereitung der Musik angeht. Da macht der Phil einfach Top-Arbeiten. Da sind wir bis jetzt noch jedes Mal zufrieden gewesen und ich fühle mich persönlich sehr wohl beim Phil. Ich arbeite unheimlich gerne mit Phil zusammen, weil wir so musikalisch und verständnistechnisch auf einer Linie sind, würde ich sagen. Ich brauche dem Film nicht groß erklären, was ich meine. Der fühlt das ähnlich. Das ist ein, ja, das ist groovt halt einfach schön. Das ist so, wie es sein soll. Und dadurch, dass ich die Vorproduktion für dem Album schon gemacht habe und ja, halt quasi viel die halbe Arbeit versucht habe abzunehmen, in dem, wie ich das vorproduziert habe, wie ich das aufbereitet habe und wie ich es dann später im Studio umgesetzt, arrangiert und gemacht habe ich dann diesmal auch viel gefragt, was eigentlich meine Arbeit bei dem Ding hier ist. Und dann hat er halt gemeint, ja, also was du gemacht hast, ist eigentlich Produzentenarbeit. Also kann man mich da locker auch als Co-Producer reinschreiben. Und da habe ich gesagt, dann go for it, weil ich merke, dass ich mich mehr von einem nur Musiker über alles, was die letzten Jahre halt passiert ist, über alles, was ich die letzten Jahre gelernt habe, halt wirklich eher mit einem Producer-Mindset da rangehen, als mit nur einem Musiker-Mindset. Und von daher habe ich gedacht, komm, dann machen wir doch Nägel mit Köpfen und dann Dann ist das jetzt auch.
Machen wir es offiziell, hä?
Genau, machen wir es offiziell.
Dann hast du die, ja gut, du hast die Produzententätigkeit am Anfang gesagt, aber der Vorstellung stimmt.
Klingt ja auch gut. Für den Dreh des Videos zu Square One wart ihr im Flipper- und Arcade-Museum in Wiebelskirchen. Wie kamt ihr auf die Idee und was verbindet euch mit Flippern und Arcade-Spielen?
Vielleicht kannst du zwei Sätze zum Songtext sagen und dann kann ich dazu sagen, wie die Verbindung kam.
Okay, also jeder in der Band schimpft sich immer Nerd, auch wenn ich glaube, dass das
Der
am
Tobi nur
ehesten.
wirklich nicht. Also ich
Nee,
finde die Welt. Wenn
dass das
irgendeiner
vom.
kein Nerd ist, dann unser Drama.
Ja, ich sag mal so. Also wir haben alle eine Affinität, jetzt mal Tobi vielleicht ausgenommen, der ist da zu serious für. Aber wir anderen, wir haben eine Affinität für so mehr oder weniger ausgeprägt pro Person für Nerdkultur, für Videospiele und also Zeug. Also ich und Mika, würde ich sagen, sind da ganz groß drin. Bernie und
Bin eher
Tommy.
so der Retro-Nostalgie-Fan, aber Videospiele waren
Genau.
nie meins,
Genau.
aber
Ich bin halt voll so in Star Wars, Herr der Ringe. Hast du nicht gesehen? Videospiele. Und so Nerd-Scheiß halt, ne? Ich stehe da halt drauf. Und tatsächlich war die Idee eigentlich, das Ganze mit dem Text zu verbinden, weil im Text geht's Square One. Back to Square One ist eine englische Wortredewendung. Nee, ist eine Redewendung, die halt besagt, so quasi zum Anfang zurückzukehren. Und ich habe das aus einer Position raus beschrieben, wo es um wiederkehrende depressive Episoden ging. Wenn man da halt durchgeht und wenn man mal halt mal aus dem Loch rausgekrabbelt ist und dann mal wieder Licht sieht und dann halt immer nie so genau weiß, okay, wie lange hält diese Phase jetzt an und wann geht's wieder in einen Steigflug und dann merkt man halt irgendwann, ach scheiße, es geht wieder abwärts und jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen, muss wieder von vorne anfangen und das zieht einen halt zusätzlich noch runter, aber der Punkt ist, dass es halt nie bei eins, also nie bei null wieder anfängt, nie bei Square One anfängt, sondern man geht da durch, man wird stärker, man nimmt Informationen mit, man nimmt neue Mechanismen mit und man startet ja nicht nochmal bei null, sondern man startet bei dem Wissensstand, den man vorher hatte. Und das hat mich halt so ein bisschen an diese imperfekte Analogie mit den Videospielen erinnert. Ne? Super Mario, man spielt, man läuft, man sammelt XP. Und dann springt man viermal hintereinander ins Loch und dann ist man am Arsch und verliert alle seine Punkte. Aber so ist es halt bei der Geschichte nicht, sondern ja,
ist
wir
ja bei
haben
Super Mario auch nicht, weil man weiß ja jetzt, dass man da echt Probleme hat an der Stelle und dann
eben,
probiert man was Neues.
man hat auf dem Papier die Punkte verloren, aber was hier drin ist, was man sich gemerkt hat, das geht ja nicht verloren. Und deshalb habe ich das mal analog gesetzt damit. Und dann war halt die Idee, die ich mit Mika geteilt habe, wäre vielleicht cool, wenn man irgendwie so einen kleinen Side-Scroller oder irgendwas programmieren könnte, wo man dann den Horst spielt und wo man dann aber, um diesen Punkt halt reinzuhämmern, die XP nicht verliert, beziehungsweise Fähigkeiten nicht verliert, die man über das Spiel sich angesammelt hat. Und da ist dann irgendwann draus entstanden, ja, also irgendwie Spiel und so und hin und her, das lasse ich den Benny gleich fertig erzählen. Und der Mika hat dann gesagt, ich habe eine Idee, wir drehen im Arcade-Museum in Wiebelskirchen, habe ich gesagt. Das ist mal eine geile Idee. Ja, und so kam das tatsächlich. Das hat er mega angeleiert und Bernie übernimmt sie.
Genau, kann ich, im Prinzip ist das meiste oder vielleicht sogar alles schon gesagt. So, wenn es darum geht, also erstmal muss man ja entscheiden, zu welchen Songs werden eigentlich Videos gedreht. So. Und da hat der Text auch eine Relevanz für, weil irgendwie muss man das ja umsetzen können, wenn man ein Video dreht. Und da sind wir eigentlich auch in der Gemeinschaft immer sehr, sehr schnell, irgendwelche Ideen zu generieren, die dann so aufpoppen. Viele Quatschideen sind dann auch dabei oder nicht umsetzbare, ne? Aber das macht ja den Spaß aus. Und irgendwann hat man dann so diese Ideen, denkt, oh ja, shit, das können wir echt machen. Oh, und stell dir mal vor, da können wir noch das und das machen. Oh, und dann machen wir noch das und das rein. Das ist für mich eigentlich der Prozess, den ich beim Video unglaublich gerne mag. Ich hasse es, im Video zu drehen. Ich hasse, hasse, hasse es. Trocken performen vor der Kamera, also in die Kamera sprechen gerne, aber performen vor der Kamera finde ich mega scheiße. Aber es ist so ein persönliches Ding von mir. Genau, und Mika hatte halt kannte halt dieses Arcade-Museum. Nein, das war anders. Jetzt fällt mir ein. Für uns war nochmal klar, dass wir mit Michael Valentin das nochmal machen, der auch bei Champions schon alle Videos gemacht hat. Von Valentin Media oder Gorholio ist im Saarland ja sehr bekannt. Und Jetzt, haha, jetzt kommt's. Gut, das ist gut, dass ich lange genug gequatscht habe. Die Grundidee war nämlich tatsächlich, dass wir ein Performance-Video machen und dass es dieses programmierte Computerspiel, über das Manni gerade gesprochen hat, dass wir das so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Sei das jetzt projiziert auf eine Wand oder nachher reingeschoben. Und irgendwann im Gespräch mit Michael Valentin kam er, ey, es gibt in Wibeskirche so ein Arcade-Museum, das wäre mit 1000 Flippern, das ist eine geile Atmosphäre. Vielleicht hätten die ja Bock, dass wir das Video dort drin drehen und dann halt was mit dem Videospiel machen. Und dann war das relativ schnell klar, die hatten total viel Bock. Und dann haben wir das dort gedreht und dann haben wir dieses Videospiel eben nicht irgendwie projiziert, sondern wir haben, wie man das sehen kann, auf so einem ganz großen Bildschirm von so einem alten Ding da. Mega geil. Ich liebe das Video ohne Ende. Ich musste nur zwei, dreimal irgendwie performen, dann konnte ich Flipper spielen. Das ist aber Hammer. Ich liebe
Ja, also
es.
genau genommen haben wir uns das Videospiel in die Fressen projiziert. Also das
Auch das.
hat
Also es
schon
gibt auch noch
Stadtgrund
Szenen, wo man
genommen.
das Ganze sieht, aber es ist tatsächlich im Gesicht gelandet, ja.
Genau, ich sage es jetzt nochmal ganz ausführlich. Es gibt ein Godslave Square One Videospiel.
Sehr
Sehr
schön.
schön.
Ende September werden das auf allen Kanälen
Genau,
irgendwie.
das hat ein Freund von mir in Zusammenarbeit mit dem Mika haben das realisiert und
Und einem netten Herrn namens Claude.
Oh, der Herr Claude. Okay.
Im letzten Song des Albums, The Fire That Calls Me, ist eine Gastsängerin zu hören. Wer ist das?
Laura Guldemond, Sängerin von The Burning Witches. Und ich kann dir auch in aller Kürze erzählen, wie das kam. Dazu muss ich ausholen. Vor vielen Jahren. Also tatsächlich vor mehreren Jahren schon. Ich bin so. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Fabel von den zwei Wölfen, ein weißer Wolf, ein schwarzer Wolf aus dem amerikanischen Ureinwohner-Kosmos. Wo gibt es so eine kleine Fabel, wo ein Opa, ein Indianer, Opa, Indianer, ein Ureinwohner, Opa mit seinem Enkel quatscht und erzählt mir so eine Geschichte. Naja, weißt du, jeder Mensch hat so zwei Wölfe in sich, einen weißen und einen schwarzen. Und jeder hat so seine Aufgaben und macht so sein Ding. Und die kämpfen jeden Tag miteinander. Und dann fragt der Enkel halt, naja, Opa, wer gewinnt denn dann? Und dann sagt der Opa, den du fütterst. Ich krieg jetzt schon nochmal feuchte Augen, weil das hat mit mir sowas von was von gemacht. Und vor allem nicht nur an dem Punkt, sondern wenn man dann nämlich noch die Geschichte weitererzählt, dann wird nämlich klar, naja, du kannst nicht einen einfach nicht füttern. Das ist Yin und Yang. Wenn einer nicht gefüttert wird, weil du den doof findest, weil der vielleicht aggressiv ist oder sowas, ey, dann verreckt das komplette System. Und das hat mich so tief berührt, dass ich mir tatsächlich zwei Tattoos hab machen lassen, einen schwarzen und einen weißen Wolf. Und für mich war klar, ich will darüber was schreiben. Ich muss darüber was schreiben. Und hab dann, das war das allererste, glaube ich, was war so kreativ über das Album mal gesprochen, aber ist ewig her. Und hab dann irgendwann Jungs gesagt, ey, ich will auf jeden Fall zwei Songs haben, einer über den weißen, einer über den schwarzen Wolf. Und ich möchte das It's Who You Feed oder sowas nennen, whatever. Das hat sich da nicht realisiert, sondern es war relativ schnell klar, dass das Feuermotiv, das wir schon sehr oft verwendet haben, da eine Rolle spielen muss. Und dass quasi die Wölfe, wir wollten jetzt so über Wölfe singen, dann sind wir nämlich ganz schnell in so einem Thema, wo man nicht rein wollen unbedingt, haben deshalb die Feuermotiv genommen. Und diese verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, Wirkungen des Feuers, es kann wärmen, es kann sich aber auch verbrennen, ne? Und ohne Feuer kein Leben, aber es tut halt auch weh. Und für mich war dann relativ schnell klar, wenn ich diese Wolf-Thematik bei mir im Hintergrund habe, das mit dem Feuer ausdrücke, dann braucht es dort auch ein Feuer oder ein Wolf. Und das kann halt nicht Tommy sein, weil Tommy ist nämlich in dem Falle ich. Und der Teil, mit dem ich spreche, muss eine andere Stimme haben. Das geht sonst nicht. Deshalb war von vor ganz, ganz früh klar, wir brauchen Gäste. Und für mich war auch klar, es müssen Frauen sein. Und die für The Fire That Calls Me war eine Bekannte von mir, die ich schon ganz früh damit einbezogen habe. Das hat sich dann aber nicht realisiert. Relativ kurzfristig. Und dann haben wir halt überlegt, naja, wer könnte es sonst werden? Und Laura war sofort die Nummer eins. Und danach kam lang nichts. Dadurch, dass wir ganz gut mit Destruction befreundet sind und der Damir ja quasi der Manager auch von Burning Witches ist und früher war es ja Schmier, ging das relativ flott. Und die Laura hat gesagt, oh, ich habe gerade Zeit, ich mach's gerade schnell. Und hat das daraus rausgehauen und wir sind mega, mega zufrieden.
Ihr veröffentlicht auf eurem YouTube-Kanal ja nicht nur besagte Doku, sondern auch immer wieder Coverversionen. Ist es einfach, euch da zu einigen, oder heißt es auch mal, nee, das können wir auf keinen Fall machen?
Ich fange kurz an und dann kannst du weitermachen. Die Champions, von der haben wir eben schon erzählt, die kamen 25, März oder so 25 raus. Und wir haben insbesondere vor ein paar Monaten nochmal zum einjährigen Jubiläum, weil das ein kleines bisschen untergegangen ist, weil es halt keine originäre Godslave-Musik ist. Und haben wir halt nochmal sehr, sehr, sehr viel Werbung gemacht. Und da kommen diese ganzen Coverversionen her. Es sind insgesamt 20 Songs auf diesem Album. Und mir kam irgendwann die Idee, weil wir einfach schon gemerkt haben, bis das nächste Album rauskommt, wird es, selbst wenn wir jetzt anfangen können, noch 3 Jahre dauern. Das kann so nicht sein. Irgendwas müssen wir machen. Und ich bin gar kein Freund von Cover. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Bands, die eigentlich hauptsächlich originäre Musik haben, Coversongs spielen, weil ich mir denke, also traut ihr eurer Musik und eurer eigenen Musik nicht zu, die Menschen zu begeistern? Müsst ihr denn am Schluss unbedingt noch Holy Diver spielen oder, keine Ahnung, Master of Puppets oder sonstiges,
Dafür
um die
sind
Leute
20 Covers
begeistert
aber
nach
ganz
Hause
schön
zu schicken?
viel. Dafür sind 20 Covers aber ganz schön viel.
Genau, pass auf. Und deshalb bin gar kein Freund davon, aber wir hatten damals auch 15-jähriges Jubiläum. Und irgendwie ist ja so ein Geburtstag, so ein Jubiläum, immer so ein bisschen die Zeit, mal zurückzublicken, wo kommt man eigentlich her, was hat man alles schon geschafft. Und da mal drüber nachzudenken, welche Songs haben mich denn eigentlich dazu bewegt, das bei Godslave zu machen, was ich gerade mache. Und das hat mir eine so dermaßen große Freude gemacht, dass ich gesagt habe, vielleicht finden die anderen das ja auch geil, lass mal vorschlagen. Und ich persönlich finde, dass dieser Prozess, wie wir das nachher herausgefunden haben, mit das Geilste war, was wir in mittlerweile 18 Jahren Godslave gemacht haben. Das ist für mich das absolute Highlight. Das war so geil. Manni erzählt jetzt was sauer.
Haben uns denn beeinflusst, und dann hat jeder von uns halt X Songs in die Diskussion gebracht, und dann haben wir geguckt, okay, was davon lässt sich denn tatsächlich umsetzen und was
Wir haben es
ist
uns
dann.
halt gemeinsam auch angehört im
Genau, wir haben uns
Tourbus. Das war
gemeinsam,
so geil.
genau, das haben wir über mehrere Touren zu irgendwelchen Auftritten hin haben wir das gemacht, wo dann jeder halt so seinen Songkatalog quasi vorgestellt hat, und dann
Und auch
haben wir
erklärt, sorry, ich nochmal
genau,
dabei,
genau erklärt.
auch erklärt hat, warum der Song so wichtig ist für dich. Und das war so toll. Also ich fand es grausartig.
Genau, also es ging nicht drum, boah, lass mal coole Songs holen, damit wir coole Cover-Songs haben, sondern es ging wirklich drum, okay, was ist denn wirklich persönlich wichtig? Was ist ein Song, von dem du persönlich findest, dass viel mehr Leute den kennen sollten? Und so wurden die Songs ausgewählt. Sonst hätten wir da nämlich, oh, hier typische Hits von Iron Maiden, typische Hits von Metallica und alles so drauf. Und es ging halt eben genau darum, nicht Songs aus der ersten Reihe zu holen, sondern halt Sachen, die man übersieht. Sowas wie Whiplash, sowas wie keine Sau kennt.
Ja,
Sowas.
keine, also, Manni,
Ja, okay. Nee,
gleich
nee,
fangen wir mal
ich
hier
sag.
Faustkampf an, ja?
Naja, mach du. Nee, also die Idee war halt wirklich, bewusst Songs zu nehmen, die sonst übersehen werden. Und das ist das, was letzten Endes auf Champions gelandet ist. Das sind alles Songs, die uns beeinflusst haben, die aber üblicherweise in der Diskografie relativ weit hinten stehen. Das heißt, wir machen also nicht regelmäßig Coverversionen, sondern das war ein Block dieses Projekts, das wir gemacht haben mit Coverversionen.
Genau. Kann aber jetzt schon ankündigen, Anfang des Jahres kommt eine sehr spezielle Coverversion zum mehreren Jubiläen. Die Misfits haben 2027 mehrere Jubiläen und da bringen wir was raus, weil ich ganz, ganz, ganz massiv großer Misfits-Fan bin. Also over the top fast. Also.
In der Doku wurde das Thema ja auch angerissen. Wer das nicht gesehen hat, wie viel Zeit investiert ihr in die Band? Könnt ihr da mal einen Einblick geben, wie viel Arbeit es ist, so eine Band am Leben zu halten oder so eine Band überhaupt zu managen und das Ganze drumherum, und wie viel Excel-Tabellen stecken hinter so einer Band?
Also ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du im Prinzip ein ganzes Jahr damit beschäftigt warst, dieses Champions-Projekt auf die Beine zu stellen. Grundsätzlich ist das jetzt eine Frage, die für mich sehr schwer kurz be zu beantworten ist. Ich versuche es aber auf jeden Fall. Ich habe einen eigenen Podcast namens The Band Show und da kümmere ich mich schon seit vielen Jahren um dieses Thema, Woche um Woche. Von daher, es ist eine sehr individuelle Sache und es ist total abhängig davon, was man mit einer Band machen will. Wenn man mit einer Band sagt, ich mehr als 5 Konzerte im Jahr will ich nicht spielen, Und es reicht mir eigentlich, Spaß zu haben in der Probe. Und wenn wir beispielsweise nichts machen, einfach nur quatschen und ein Bier trinken, ist auch cool. So sind wir halt nicht. Wir haben halt entsprechende Ziele. Wir wollen 10 bis 15 Shows spielen und so weiter und so fort. Und haben auch eben künstlerische Ziele, dass wir sagen können, wir können da drauf blicken und sind da auch stolz, dass es so nach oben gegangen ist, ne? Dass es immer besser wurde und mehr Leute es interessiert hat, etc. pp. Und also ich für mich kann sagen, dieser Release ist halt so wichtig, weil es jetzt 5 Jahre gedauert hat und wir auch unfassbar viel gelernt haben in den 5 Jahren. Ich habe seit Januar keine Freizeit mehr. Punkt.
Jetzt wirklich halt akut aufs Studio oder sowas zugeht, dann habe ich halt jeden Tag nach der Arbeit irgendwie noch 2, 3, 4 Stunden Arbeit. Das ist, ich brenne mich bei sowas ganz gerne aus, habe ich jetzt gemerkt über die letzten 3 Mal, dass ich das gemacht habe. Ich brauche dann monatelang Ruhe, wo ich am liebsten von niemandem irgendwas hören will, bis ich dann nochmal in so einen Bandmodus reinkomme, was es langsam wieder soweit ist, wo ich mich dann auch freuen kann, wenn das Album rauskommt, weil es ist, boah, es ist ein Grueling Process, würde ich sagen. Also das ist so gemeinschaftlich, wie das Songwriting war, so hart war es dann letzten Endes doch, die einzelnen Ansichten übereinander zu bringen, um das Endprodukt dann jetzt da rauszuholen. Und das braucht bei mir immer eine ganze Weile, bis da das alles, was aufgewühlt ist, dann irgendwie nochmal Gras drüber gewachsen ist und man dann nochmal mit dem normalen Bandalter, sag ich mal, weitermachen kann. Ansonsten würde ich sagen, wenn jetzt nicht akut irgendwie Studio oder Üben oder sowas ansteht, habe ich persönlich, wie der Bernie schon gesagt hatte, sehr individuell, relativ wenig um die Ohren. Ich bin halt immer damit beschäftigt, mein Level irgendwie zu halten, muss halt entsprechend üben. Ansonsten, ja, würde ich sagen, tragen, wenn man's so sagt, ist das, was der Bernie und der Mega organisationstechnisch machen, die haben das meiste Grundrauschen neben ihrer normalen Existenz, würde ich
Ja.
sagen.
Ja. Also wir machen quasi das, was man so als Management bezeichnet und alles, was eben dafür notwendig ist, Dinge auf die Beine zu bringen, die auch vom künstlerischen Aspekt also anders sind als der künstlerische Aspekt. Also muss halt irgendjemand die scheiß Backdrops bestellen halt. Ne? Und es
Ja.
muss halt irgendjemand mit dem Label quatschen, ne? Und es muss halt irgendjemand die Social Media Sachen machen und so.
Irgendeiner muss das Demo-Tape mixen
Ja.
und gucken, wie so eine scheiß MX schieß mich tot Checksum rausgeht, die man dann ans Presswerk schicken soll.
Nur vorher nie was gehört, aber das sind, ne,
Genau.
das sind Dinge, die getan werden müssen. Ja.
Irgendeiner muss den Laden zusammenhalten.
Genau.
Wie klappt das mit Godslave im Ausland? Habt ihr da schon oft gespielt oder ist das noch ein Ziel oder?
Also wir haben mehrere Shows in England gespielt. Einmal auf dem Birmageddon Festival und auch auf dem Breaking Benz Festival. Birmageddon müsste schon mindestens dreimal gewesen sein, Breaking Benz 2. Nächstes Jahr kehren wir auch. Das ist jetzt noch eine geheime Info, die aber jetzt wahrscheinlich nicht in England gehört wird, deshalb können wir es ruhig sagen. Spielen wir nochmal auf so einem Gege. Es könnte sein. Wir arbeiten daran, nach
Unter
England
Umständen,
zurückkehren zu können.
eventuell.
So. Möglicherweise.
Könnte ein
Ja.
Abstecher nach
Also.
Großbritannien vielleicht möglich sein?
Genau. Und tatsächlich haben wir. Meine, war das letztes Jahr? Vorletztes Jahr. Ne? Das war 2024 war es.
Vorletztes Jahr, ja.
Haben wir. Quasi den Abschied von England gefeiert, weil durch den EU-Austritt das so ekelerregend aufwendig geworden ist, dass wir gesagt haben, das tun wir uns nicht mehr an. Gegebenenfalls entscheiden wir uns da aber nochmal um. Das ist in anderen Ländern nicht so schwierig. Wir fahren demnächst in die Schweiz. Überraschenderweise ist die auch nicht in der EU. Also war für uns auch ein Schock, muss ich sagen. Also da haben wir nochmal den Spaß. Aber ansonsten England tatsächlich und immer mal hier und da in Luxemburg spielen wir auch im Januar nochmal. Aber es wäre für uns, glaube ich, alle sehr schön, noch in anderen Ländern ein bisschen öfter zu spielen. In Deutschland gibt es so viele Möglichkeiten. Deutschland ist das Metal-Land auf der Welt. Von daher, aber ansonsten mal in Frankreich oder so zu spielen. Wir haben auch in Belgien, Holland schon gespielt, aber das nochmal zu tun, wäre auch nicht schlecht, wird uns gefallen, ja.
Könntet ihr überhaupt so traditionell touren? Gäbe das eure beruflichen Situationen überhaupt her? Also jetzt eine Woche, sagen wir mal, auf Tour zu gehen?
Also ob es das hergäbe oder nicht, aber ich habe ja immer schon ein bisschen über Ziele gesprochen. Wir setzen es einmal im Jahr hin und gucken uns unsere Ziele an, die wir ja vorher gemacht haben, gucken, ob wir da was gemeinsam dran ändern wollen. Und es ist nicht unser Ziel, auf Tour zu gehen. Ganz davon abgesehen, Tobi ist Lehrer, ne? Dann müsste es ein anderer Drama sein oder in den Ferien. Ist nicht unser Ziel. Ja.
Letzte Frage, was wäre für euch als Band ein absoluter Traum, egal wie absurd oder unerreichbar der ist?
Weltfrieden.
Als Band.
Wir schaffen den Weltfrieden mit unseren Songs.
Genau,
Wenn wir
ja,
damit
genau.
anfangen, dann wären wir nicht fertig. Wenn man persönliche
Genau.
Träume, das ist
Ja.
ja.
Ja, also ich kann da nur von mir reden. Ich habe mir irgendwann mal als Ziel gesteckt, ich will auf dem Banger Head spielen, und jetzt hat das Banger Head sich leider aufgelöst, und jetzt renne ich ohne Ziel durchs Leben. Nee, Quatsch. Ich habe dann gesagt, ich habe gesagt, okay, es ist mit Godslave erreichbar, auf Wacken zu spielen. Und das ist so, das will ich noch von meiner Bucketlist haben, und bis es soweit ist, machen wir mal weiter.
Also ich muss ehrlich sagen, mich fasziniert es gerade selbst, weil ich mir darüber noch nie so ernsthafte Gedanken gemacht habe. Ich habe gar nicht so dieses eine Ding, was ich mit Godslave erreichen will. Für mich ist das eher so eine Verquickung, wie man jetzt sagt, irgendwann aus den roten Zahlen raus, ja, oder irgendwann 0 auf 0, ist es bei mir einfach so, ich will einfach, wenn für mich die Kurve so ein bisschen hochgeht in der Richtung, dass wir sagen, das, was ich in die Band investieren muss an Arbeit, wiegt sich auf jeden Fall nicht mehr balancemäßig ab, sondern das Schöne überwiegt deutlich. Ich weiß nicht, ob das erreichbar ist. Ich meine, jetzt habe ich auch schon gesagt, seit Januar keine Freizeit mehr. Da sind ganz viele Excel-Tabellen dabei, also relativ wenig, die machen das anders. Aber viele Dinge dabei, die ich nicht machen würde, wenn es nicht notwendig wäre. Die mache ich nicht für den Spaß, sondern die mache ich, weil sie getan werden müssen. Und das ist eigentlich mein Ziel, so noch viele, viele schöne Erlebnisse haben. So lange, wie es nur irgendwie geht. Wenn ich gerade an England zurückdenke, was man da schon für emotionale Momente hatten, das ist der absolute Oberwahnsinn. Und allein dafür hat sich der ganze Scheiß gelohnt, den wir mit England hatten. Und das ist das, was ich will. Mehr, immer, immer mehr und weitere wunderschöne Momente, an die ich mich gern zurückerinnere.
Bonusfrage, ihr müsst keine Zahlen nennen, aber ist es überhaupt möglich für eine Band wie euch, die nicht touren will, wo es ja heißt, Merch und Gagen sind eigentlich das Einzige, was den Band reales Einkommen bringt, ist es in eurer Situation überhaupt möglich, schwarze Zahlen zu schreiben?
Also ich sage da immer ganz gerne, es kommt auf die Art der Bilanzierung an.
Die Art der Ausgaben.
Ja, also na, also
Ich meine,
die
deine
große Frage
Arbeitszeit
ist.
brauchst du wahrscheinlich gar nicht erst anzurechnen, wenn du sagst, du
Nee,
hast
nee,
seit
nee.
Januar
Also
keine Freizeit. Das kann
deshalb,
man schon mal
ne?
rauslassen, weil dann wird es utopisch.
Genau, also wenn man jetzt eine Steuererklärung macht, dann rechnet man den Weg zum Proberaum mit ein. Ne? Mit, keine Ahnung, 35 Cent pro Kilometer oder sowas. Das machen wir selbstverständlich nicht. Von daher, ich sage ja, man kann in die schwarzen Zahlen kommen. Das ist aber auch meiner Meinung nach, sollte das eigentlich nicht das Ziel sein. Weil das heißt ja im Zweifelsfall, dass man nicht so viel investiert hat und vielleicht dann nicht so bereit ist, so viel zu investieren. Wenn man es aber so gut gemacht hat, kann man natürlich auch mit großen Investments dann schwarze Zahlen. Also das ist durchaus möglich. Was ich in unserer Größe, in der Konstellation, in der wir sind und was wir vorhaben und nicht vorhaben, ist es auf gar keinen Fall möglich, Geld für die Bandmitglieder auszuschütten, und das würde auch niemals passieren, egal wie viel wir machen. Das ist ein absolutes No-Go für das, was wir mit der Band wollen. Ja.
Aber das klingt ja so, als müsstet ihr kein Geld noch in die Hand nehmen, um die Band am Leben zu halten. Das ist ja auch schon mal.
Wir sind ganz kurz davor, herauszufinden, ob wir das mit dem Album noch schaffen oder nicht. Kommt jetzt
Aber
in einem Monat. Es könnte sein, dass es klappt.
das ist vielen ja nicht gegönnt, die Situation. Insofern ist das ja schon mal
Ja, das ist
ein
die,
gutes Niveau erreicht, sage ich
das
mal.
ist, das ist die Frucht jahrelanger Arbeit
Klar.
auf diesen Punkt hin.
Ich meine, ich betreibe ein Label, ich weiß, wie es ist. Also,
Ja.
Bernie, Manni, ich danke euch für die Zeit, wünsche euch viel Glück. Ich wünsche
Dankeschön.
euch schwarze Zahlen vor und nach der Steuer und ich hoffe, wir sehen uns bald mal.
Auf
Ins
jeden Fall.
Real, in echt.
Wir sehen hier im Saarland, Surfer sind wir sowieso verwandt.
Wahrscheinlich.
Nee, vielen Dank. Also auch vielen Dank an uns, dass du dir Zeit genommen hast und spannende Fragen gestellt hast, die wir sonst so nicht beantworten müssen. Das war aber sehr schön. Vielen
An
Dank.
uns, von uns.
Ich weiß, was er meint.
Er ist durch, ADHS, der muss jetzt was anderes machen. Das...
Ich muss mit dem Hund jetzt raus.
Ja.
Der pennt zwar hier, aber ist cool.
Gut. Jungs, ich danke euch. Toi, toi, toi.
Bitte gerne. Hau
Bis
rein.
dann. Ciao.
Cheerio.
Das war Bahill Records The Talk mit Bernie und Money, den Gitarristen der saarländischen Thrash-Metaller Godslave. Den Link zu ihrer Band, zur erwähnten Doku auf YouTube und zu Bernies Podcast und den zu meinem Label Bahill Records findet ihr alle in den Shownotes. Das war's für heute. Abonniert den Talk, folgt dem Talk und empfiehlt ihn gerne weiter. Danke und bis bald. Ciao.
Bahill Records. Der Talk.